Am Wochenende vorher dieses unsägliche Attentat, Donnerstag die erste identifizierende Berichterstattung über die Kollegin.
Das ist ein männliches, patriarchales System, das versucht, Frauen davon abzuhalten, Politik zu machen.
Wurde die Anwältin mit Vor- und Zunamen auf unserem geliebten Nachrichtenportal genannt?
Es kam dann auch zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der mir tatsächlich auch der Kiefer gebrochen wurde.
Da weiß ich, da stehe ich auf irgendwelchen Listen, die in Telegram-Gruppen geteilt werden.
Recht interessant live. Die Salongespräche. Von und mit Stefanie Bayrich.
Ich glaube, wir setzen in der letzten Runde noch ein bisschen eins drauf. Panel hat die Überschrift Zwischen Recht und Bedrohung, Hass als Berufsrisiko. Ehrlicherweise, wenn ich mich umgucke, ein Panel, das es unbedingt eigentlich am Weltfrauentag gebraucht hätte. Nicht wundern, ich werde dieses Podium etwas ausführlicher vorstellen als das letzte. Das hat aber einen guten Grund, weil wir das im Verlauf des Gesprächs noch einmal brauchen. Bei mir ist heute Carmen Wegge, Volljuristin, MdB, Mitglied im Rechtsausschuss und im Ausschuss Inneres und Heimat, Sprecherin für Recht und Verbraucherschutz bei der SPD, Mutter, Mitglied in der Arbeitsgruppe Strategien gegen Rechtsextremismus. Wichtigster Claim auf ihrer Webseite: für Gleichberechtigung und gegen Rechts, Antifaschistin. Und um so einen Überblick zu geben über ein paar der letzten Themen der letzten Jahre, mit denen du dich befasst hast: Gleichstellung von Frauen, Regulierung von sozialen Plattformen, Legalisierung von Cannabis, Reform von 218 StGB und AfD-Verbot. Merken, brauchen wir gleich nochmal. Bei mir ist außerdem Clara Bünger, ich freue mich sehr, auch Volljuristin, MdB, Fraktion Die Linke im Bundestag, Obfrau im Innenausschuss und stellvertretendes Mitglied im Rechtsausschuss. Du bist Sprecherin für Flucht und Rechtspolitik, Gründungs- und Vorstandsmitglied bei Equal Rights Beyond Borders. Schon vor dem zweiten Staatsexamen hast du in einer Kanzlei in Tel Aviv, glaube ich, gearbeitet im Bereich Holocaust-Entschädigung, dann später Rechtsberatung für Flüchtende auf einer griechischen Insel gegeben und hast in Singapur in einer Menschenrechtskanzlei gearbeitet. Auch das brauchen wir später nochmal. Vera Hofmann kennt fast jeder hier, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht, Fachanwältin für Miet- und WEG-Recht, Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Berlin, Mitglied unter anderem im Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit hier bei der BRAG und SDPO. Und Vera ruft schon ab und zu ganz gern mal zur Teilnahme an einer Demo auf. Sie organisiert Veranstaltungen zum Thema bedrohte Anwälte. Und Vera ist eine Frau mit so viel Rückgrat, dass sogar News über sie hetzt. Würde meinen, das ist ein rechtsstaatlicher Ritterschlag, könnte man vielleicht so sagen. Außerdem bei mir Sabine Fuhrmann, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht, Vizepräsidentin der BRAG, Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Sachsen, zweite Vorsitzende des Fördervereins Forum Recht e.V., Mitglied im BRAG-Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit. Und Sabines Kammerbezirk ist derjenige, den es in Sachen Bedrohungen besonders hart erwischt hat. Hashtag Solingen, Hashtag Dresdner Kanzlei. Identitäre und Friedhof. Umso wichtiger, dass Sabine laut ist und laut bleibt. Schön, dass ihr alle da seid. Das war jetzt eine ganz, ganz lange Vorstellung, aber nicht ohne Grund. Und ich will noch ein Zitat hinzufügen. Nach 15 Jahren in der Politik hat sich bei mir das Gefühl eingebrannt, dass man immer mit Angriffen rechnen muss, als wäre es Teil der Jobbeschreibung. Das hat Franziska Giffey gesagt gegenüber dem Zeit-Magazin. Und Leo hat es in ihrem Grußwort auch schon angesprochen. Immer öfter merken wir Anwältinnen, aber auch Politikerinnen und Richterinnen, Hass, Hetze, Anfeindungen sind Teil des Jobs. Und deswegen hatte ich eben die Vorstellung ausnahmsweise so lang gemacht, weil in jeder Vorstellung eine Fülle von Auswahlmöglichkeiten vorhanden war, wenn ich denn gerade auf Social Media etwas davon bösartig adaptieren wollte. Und wenn ihr das nicht glaubt, können wir das ratzfatz mal durchgehen. Frau. Punkt 1, das reicht häufig schon. Hat ein Amt inne? Juristin. Auch das reicht schon. Was hatten wir dann noch? Antifaschistin, 218 StGB. Flüchtlingsberatung, Demo organisiert, Dresden. Wir können also im Prinzip aussuchen, wo man ansetzt, um Hass zu streuen. Und aus aktuellem Anlass will ich eine kurze Sache, dann war es das auch mit meiner Einführung, anfügen. Ein ganz lieber Kollege von mir, Chan Yo Yun, die meisten dürften ihn kennen, der wurde gerade mit einem eigens für ihn angelegten Account auf X beehrt. Und das Profilbild zeigt ein KI-generiertes Bild von ihm, etwas verfremdet, mit einem Küchenmesser quer durch den Schädel. Und in der Bio ist zu lesen, ich bin das Arschloch Yun. Das wollte ich jetzt gerne mal so in den Raum hallen lassen, denn das ist kein Einzelfall. Und Sabine, da möchte ich jetzt mit euch einsteigen. Solche Dinge passieren immer und immer wieder in unterschiedlicher Ausprägung. Und vor allem auch Menschen, die nicht unbedingt zielgerichtet den Weg in die Öffentlichkeit suchen oder sich exponieren, sondern es passiert vielen Menschen, die sich einfach engagieren. Und wir hatten es eben kurz angesprochen, die Kollegin in Dresden, die Identitären, hab genug geredet, jetzt seid ihr dran. Du warst ein bisschen näher dran, eure Kammer hat sich richtig reingehängt in das Thema. Vielleicht magst du noch so ein bisschen Einblicke geben in das, was da passiert ist, was ihr gemacht habt, wie sich's entwickelt hat.
Sehr gern. Frau Hill hat vorhin gesagt, jegliches hat seine Zeit und ich glaube, man muss auch diese Geschichte zeitlich einordnen. Das Solingen-Attentat geschah am 23. oder 24. August 2024. Das war genau eine Woche vor der sächsischen Landtagswahl. Wir haben gerade jetzt auch wieder Landtagswahlen erlebt, können uns, glaube ich, vielleicht auch noch daran erinnern, wie polarisiert auch so eine Stimmung gerade in einem Bundesland vor einer doch sehr entscheidenden Wahl war. Am Wochenende vorher dieses unsägliche Attentat, Donnerstag die erste identifizierende Berichterstattung über die Kollegin, im Übrigen Migrationsrechtlerin, Einzelanwältin, junge Mutter in Dresden in einer Einzelkanzlei, Auszubildende mit Kopftuch. So, das ist das Grundsetting. Ab Donnerstag die erste identifizierende Berichterstattung, wo ihr Klarname genannt wurde, wo auch ihr Bild abgebildet wurde. Das heißt, es war sehr, sehr einfach, sie zu identifizieren, ihr die Kanzleiräume zu finden und dann diese unsägliche Veranstaltung, in Anführungszeichen, der identitären Bewegung am Samstag vor der Sonntagswahl. Das heißt, Gräber werden aufgeschüttet, es wird Kunstblut an der Kanzleifassade verteilt und es wurde ihr vorgeworfen, Blut klebt an ihren Händen, nämlich das Blut der Opfer des Attentäters. Also diese Trennung zwischen, wir vertreten die Interessen unserer Mandanten, aber wir vertreten bei weitem nicht seine Ansichten, das scheint leider bei großen Teilen der Bevölkerung nicht mehr vorzuherrschen. Das hat sich auch gezeigt in der weiteren Presseberichterstattung, die dann gefolgt ist, bis heute auch gerichtlich noch nicht ganz zu Ende, in 2 Wochen Verhandlungen vom Kammergericht. Wir drücken mal die Daumen, dass es etwas anwaltsfreundlicher sieht, als es das Landgericht Berlin bislang tat. Aber es gab eine große Berichterstattung, wo auch viele andere Migrationsrechtlerinnen vor allen Dingen auch adressiert wurden. Und wirklich unsäglich war, wenn man sich angeschaut hat, welche Diskussionen in den sozialen Medien dazu geführt wurde. Ich erinnere mich an einen Kommentar unter einem Online-Artikel, in dem stand, es sollen bitte die Namen solcher Anwältinnen und Anwälte genannt werden, dann löst sich das Problem schon von ganz allein. So. Das ist natürlich nichts, was wir irgendwie hinnehmen können und wollen. Und wir haben versucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten als Kammer da natürlich auch zu unterstützen, sehr schnell Kontakt zum Staatsschutz hergestellt. Wir sind auch weiterhin dran, uns einfach auf zukünftig vielleicht wieder vorkommende Angriffe zu sensibilisieren. Wir stehen in Kontakt jetzt auch mit dem Landespolizeipräsidenten. Wir wollen Präventionsangebote schaffen. Wir wollen es noch leichter machen, dass auch Meldesperren für Anwältinnen und Anwälte eingerichtet werden, weil da sind leider die Meldeämter auch sehr unterschiedlich in der Bereitschaft, das tatsächlich zu tun. Solche Angriffe sollten ein großes mahnendes Beispiel für uns sein, dass wir uns mit diesem Thema leider weiterhin auch der Berufspolitik auseinandersetzen müssen.
Vera, Berlin hat es ja auch die Richter erwischt. Ausgangspunkt war eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, mit der die von Dobrindt angeordneten Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen als rechtswidrig eingestuft wurden. Dobrindt hat das dann als Einzelfall bezeichnet, auch eine Möglichkeit, den Rechtsstaat in Misskredit zu bringen. Aber was folgte eigentlich mit Ansage, war Bedrohung von Richtern. Ich glaube, es waren zwei Richter, eine Richterin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Brack hat sich ganz klar positioniert, Kammer Berlin positioniert sich auch immer sehr klar zu solchen Themen. Und es hat dann nicht lange gedauert, bis auch die Anwälte wieder eins drüber gekriegt haben. Und du bist natürlich an deinem Kammerbezirk noch viel näher dran, auch wenn wir im selben Haus sitzen. Wie hast du die Entwicklungen beobachtet? Wie siehst du die Situation?
Ja, also da muss ich sagen, also gerade dieser Fall war wirklich schon so ziemlich der krasseste, den wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Also das war wirklich schon schlimm. Da wurde die Anwältin mit Vor- und Zunamen auf unserem geliebten Nachrichtenportal genannt. Riesiges, unverpixeltes Foto. Es wurde ihr unverhohlen unterstellt, sie hätte gefälschte Dokumente eingereicht. Und sie wurde als Teil der Zelle von Slubice bezeichnet, ja. Und das war schon schlimm, und da war es auch sehr schön, dass dann die gesamte Anwaltschaft, also Brack, DRV, Rechtsanwaltskammer Berlin, auch andere Kammern, da lautstark sich dagegen verwahrt haben und protestiert haben. Aber ich muss schon sagen, also gerade auch so hier in diesem Kreis, ich hätte es schon schön gefunden, wenn die Justiz und die Politik eben nicht nur protestiert hätte bei den Richterinnen und Richtern, sondern eben auch bei einem derartigen Frontalangriff auf die Anwaltschaft und auf die Anwältin. Und da hörte man dann leider nur sehr wenig. Und ich denke eben, gerade bei solchen Sachen müssen wir wirklich zusammenstehen. Also diese vielbeschworene Justizfamilie. Und also ich finde es wirklich schwierig, wenn da Anwältinnen der Öffentlichkeit zum Fraß vorgeworfen werden. Und das war bei der Dresdner Kollegin, das war bei der Berliner Kollegin, das war damals in Frankfurt bei der Kollegin. Ja, zufälligerweise alles Frauen. Und ja, ein kleines bisschen war es eben auch bei mir so, wie du es ja auch schon angesprochen hast. Da hat dann eben genau dieses Nachrichtenportal dann eben gefunden, dass der Tag der bedrohten Anwältin und des bedrohten Anwalts, also genau das, worum es hier geht, ja, dass das eine dubiose Veranstaltung war und dass die Rechtsanwaltskammer Berlin dazu nicht hätte aufrufen dürfen. Und da wurde dann eben auch was extrem Ungewöhnliches, also ich in einem riesigen Bild dargestellt, und steht dann drunter, also Rechtsanwaltskammer Berlin ruft zu einer dubiosen Veranstaltung auf, und dann eben Dr. Vera Hofmann, Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Berlin,
ist dafür verantwortlich, ja,
für derartige Veranstaltungen, ja. Das kann einfach außer Kontrolle geraten, und vielleicht ist das sogar die Absicht, dass es außer Kontrolle gerät. Und da sehe ich eben die Gefahr drin.
In dem Fall war es sehr gut, weil ich wiederum den Artikel von News genommen habe, um Werbung damit zu machen für eure Veranstaltung. War ja volles Haus. Also, weil ich finde, wenn News sagt dubiose Veranstaltung, dann ist das Werbung für diese Veranstaltung unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten.
Ja, und ich muss eben auch sagen, es hat nicht gezündet. Das war eben das Gute. Aber wie gesagt, das hatten die ja nicht unter Kontrolle.
Aber der Ansatz war da. Absolut. Also hat man auch da gesehen. Ja. Carmen, ja, wo fange ich denn bei dir an? Ich habe vorhin im Intro schon ganz viel gesagt. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich bin keiner, aber aus der Perspektive eines Hatefluencers ist das Gold. Also du kannst dir ja bei dir aussuchen, wo man denn ansetzen wollte. Und deswegen würde ich von dir gern wissen, wie schlimm ist es? Welche Qualität haben die Anfeindungen? Und hast du eine Entwicklung festgestellt in den letzten Jahren? Wir hatten uns ja nach dem letzten Podcast Off the Record mal ein bisschen unterhalten, aber das wissen ja alle hier Anwesenden nicht. Also erzähl mal ein bisschen.
Ja, also vielleicht erstmal finde ich es ganz großartig, dass wir ein Female-Only-Panel haben. Und gleichzeitig aber auch sehr bezeichnend, dass wir, wenn es um Hass geht, ein Female-Only-Panel haben.
Und kein Zufall.
Ich habe dazu Zufall. Noch ein paar Zahlen vorbereitet.
Genau. Und ja, also ich meine, selbstverständlich bin ich digitaler Gewalt ausgesetzt, bis jetzt noch keiner analogen, was sehr gut ist. Und ich dachte tatsächlich, es wird schlimmer. Also jetzt Überprüfung der AfD vom Bundesverfassungsgericht, so da weiß ich, da stehe ich auf irgendwelchen Listen, die in Telegram-Gruppen geteilt werden, als eine Person, die persona non grata ist oder so. Es hat jetzt aber nicht dazu geführt,
dass mein Wahlkreisbüro angegriffen worden ist oder dass ich persönlich angegangen bin vor Ort. Also da haben sich alle zurückgehalten. Trotzdem weiß ich natürlich, dass man, wenn man sich zu solchen Themen positioniert, in einer besonderen Gefährdungslage ist. Und ansonsten, klar, im digitalen Raum nimmt es peu à peu zu. Ich habe mich zum Beispiel auch zum Thema Prostitution, Sexarbeit geäußert. Auch das ist natürlich dann eine Steilvorlage für alle Männer im digitalen Raum, mal ihre Meinung dazu dazulassen, was ich denn so alles mal so machen sollte mit meinem Körper. Und das zeige ich tatsächlich regelmäßig an und regelmäßig wird es eingestellt. Aber ich sehe es nicht ein, es nicht zu tun. Und deswegen bin ich da zumindest fleißig mit der Bundestagspolizei dabei, Anzeige zu erstatten.
Wie oft kommt das vor? Hast du so grob einen Überblick, wie viele Anzeigen?
Ja, tatsächlich sind wir, also wir machen das zwar regelmäßig, aber wir suchen schon aus. Also ich habe mal was angezeigt, da hat dann die Staatsanwaltschaft die Meinung vertreten, eben weil ich mich im Bereich Sexarbeit geäußert habe, müsste ich es aushalten, dass mir jemand eine Gruppenvergewaltigung an den Hals wünscht, ja, also, weil das ja im Kontext von Sex passiert wäre. Und ja, also wie gesagt, ich respektiere auch Staatsanwaltschaften und alles gut. Deswegen nur anekdotisch, deswegen versuchen wir schon, nur das anzuzeigen, wo wir uns eigentlich sehr sicher sind, dass das dann tatsächlich am Ende auch funktioniert. Und manchmal funktioniert es auch. Ich habe schon Entschuldigungsbriefe bekommen. Ich habe auch schon mal eine Rückmeldung bekommen. Da hat er sich dann beschwert, dass er wäre ein armer Student. Jetzt hätte ich ihn auch noch angezeigt. Der hat gewünscht, dass ich aufgehängt werde. Ja, also das war sowas. Und dann kriege ich noch eine Beschwerdenachricht. Also das fand ich schon eine ganz besondere Qualität. Aber ja, davon lasse ich mich jetzt nicht abhalten. Und ich habe ein tolles Team, was mich da unterstützt bei mir im Büro.
Das ist Next Level, finde ich beeindruckend. Clara, different party, same story. Ich weiß, du hast auch viel mit Anfeindungen zu kämpfen. Anders als Carmen hattest du aber tatsächlich auch eine körperliche Attacke. Ist schon eine Weile her. Ich glaube, da warst du noch Jungkandidatin irgendwie so. Und dann haben Neonazis, glaube ich, ein Flugblatt mit deinem Gesicht drauf. Also und dir wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar der Kiefer gebrochen. Ich glaube, bisher ist Vergleichbares nicht mehr passiert, zum Glück. Aber auch zu deinem Arbeitsalltag gehören Anfeindungen. Und auch an dich die Frage, welche Qualität haben die? Hast du einen Überblick darüber, von wem sie kommen, zumindest aus welchem Clusterbereich? Kann man das irgendwie ermitteln? Und nimmst du eine Entwicklung wahr?
Ja, das waren jetzt sehr viele Fragen in einer Frage. Vielleicht nochmal kurz zum Kontext. Ich bin in Sachsen im ländlichen Raum aufgewachsen, zwischen Dresden und Chemnitz in Freiberg und habe mich da schon in der Jugend engagiert, politisch bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und da gerät man dann relativ schnell ins Fadenkreuz von Rechten, aber auch von Neonazis. Und die haben dann tatsächlich, auch als ich dann als junger Mensch kandidiert habe, Flugblätter verteilt in der Stadt, woraufhin dann tatsächlich Hetzjagden initiiert wurden und wir, nicht nur ich, auch andere Personen dann verfolgt wurden von Nazis. Es kam dann auch zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der mir tatsächlich auch der Kiefer gebrochen wurde und das waren organisierte Nazis. Und die wurden dann zum Glück verurteilt und da muss ich mal kurz einen Shoutout machen an die Beratungsorganisation, die Opferrechter Gewalt beraten. Die haben mich damals unterstützt und ohne deren Unterstützung hätte so ein Verfahren wahrscheinlich nicht stattgefunden und die Täter wären nicht verurteilt worden. Und jetzt reden wir gerade in dieser Woche darüber, dass Demokratie leben und dass quasi Opferberatungsstellen die Finanzierung gekürzt werden soll. Und ich halte das für ein sehr skandalöses und katastrophales Signal, was da von der Bundesregierung gesetzt wird. Das Gegenteil sollte passieren. Es sollte mehr investiert werden, mehr in Schutz. Ich meine, wir müssen über Colleen Fernandez werden wir vielleicht noch sprechen, aber das sind ja auch Initiativen wie Hate Aid und so, die da auch eine große Rolle spielen. Und ich will da nur sagen, ich bin nur eine von vielen, der das passiert ist. Und Carmen hat es jetzt gerade schon gesagt, aber das Ziel solcher Sachen ist ja am Ende, dass wir uns nicht mehr politisch engagieren, dass wir nicht mehr auf der Bildfläche da sind. Und ich meine, das haben sie immerhin nicht erreicht. Das Gegenteil ist eher passiert. Ich habe danach mich entschieden, dass ich Jura studiere und jetzt bin ich auch noch Abgeordnete. Also haben sie genau das Gegenteil erreicht an der Stelle. Aber ein funktionierender Rechtsstaat und der Schutz von Menschen, die im politischen Raum agieren, der Schutz lebt von Menschen, die sich dafür engagieren und einsetzen. Und gerade in dieser Woche ist es eine entscheidende Woche, wo wir uns alle dafür gemeinsam einsetzen müssen, dass solche Signale, dass Beratungsorganisationen da gekürzt werden, dass das nicht passieren darf.
Ich habe das auch verfolgt und ich finde es ja bemerkenswerten Ansatz, Beratungsangebote zu kürzen, wenn eigentlich die Bedrohungssituation sich zuspitzt. Ich habe zumindest das Gefühl, dass sich das zuspitzt in Deutschland und ich diskutiere aber immer nicht so gern gefühlsbasiert, sondern ich mag immer gern Zahlen und Fakten und ich habe deswegen ein paar dabei. Sabine, du weißt, welche ich im Kopf habe. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ja gemeinsam mit europäischen Anwaltsorganisationen eine Umfrage zu Angriffen auf Anwälte durchgeführt und 3.500 Kolleginnen und Kollegen haben teilgenommen und mehr als die Hälfte, nämlich 55,1%, waren in den letzten 2 Jahren im Zusammenhang mit ihrer Anwaltstätigkeit mindestens einmal bedrohlichem Verhalten oder Angriffen ausgesetzt, und zwar verbaler oder auch physischer Form. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Wie bewertest du diese Ergebnisse? Ich fand das erschreckend.
Das sind tatsächlich erschreckende Ergebnisse. Das ist absolut richtig. Die Studie, die du ansprichst, die wurde 2024 veröffentlicht und ich glaube, die Datenerhebung fand sogar schon 2023 statt. Ich befürchte, wenn wir heute dieselbe Umfrage machen würden, würden wir wahrscheinlich noch erschreckendere Ergebnisse haben. Was sich aber schon in den damaligen Zahlen zeigte, ist, dass mehr als die Hälfte der Betroffenen tatsächlich in Einzelkanzleien tätig sind. Das heißt, mehr oder weniger auch ohne den Schutz von Kollegen mit breiten Schultern allein im Büro sitzen. Und es zeigt sich auch, dass die Angriffe nicht etwa nur von außen kommen. Die können auch aus der Mandantschaft selbst kommen. Das gehört zur Wahrheit tatsächlich auch dazu. Es muss nicht immer nur die unzufriedene Gegenseite sein. Das können auch ganz, ganz andere Personengruppen sein, die diese Angriffe ausüben. Wenn man etwas näher anschaut, in welchen Rechtsgebieten diese Kolleginnen und Kollegen tätig sind, stellt man relativ schnell fest, es sind genau die, die halt sehr nah am Menschen sind. Da reden wir natürlich über das Migrationsrecht, da reden wir vor allen Dingen aber auch über das Familienrecht, da reden wir auch über das Strafrecht. Also überall da, wo wirklich auch eine sehr beratungsintensive Situation entsteht, wo auch viel persönlicher Kontakt, sei es zum eigenen Mandanten oder auch zu anderen Verfahrensbeteiligten, eine Rolle spielt. Das zeigt sich in den Zahlen dann schon, dass es hier offenbar auch ein gesteigertes Risiko gibt, wenn man seinen Beruf als Rechtsanwältin ausübt.
Vera, ich weiß, dich hat das Thema ja auch sehr beschäftigt. Hast du eine Auffassung dazu, was Ursache ist für diese Entwicklung?
Ja, ich würde da schon ganz gerne noch ein kleines bisschen ergänzen, weil, also ich stimme Sabine in allem zu. Aber ich finde schon, wir müssen da auch einen Unterschied machen, weil gerade die körperlichen Aggressionen, da haben ja auch in der Umfrage 93% der Befragten gesagt, noch nie erlebt. Also insofern, und vielleicht dann das Allerwichtigste ist auch, dass die wirklich ganz große, überwiegende Zahl der betroffenen Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, es beeinträchtigt sie trotzdem nicht. Sie wollen weiter diesen Beruf ausüben. Ja? Und deswegen, das sind schon völlig andere Zahlen als bei der Politik, ja, wo es wirklich um körperliche Übergriffe geht. Und außerdem finde ich eben auch, du hast es auch angesprochen, man muss berücksichtigen, dass wir ja nun mal mit Menschen zu tun haben und die Menschen kommen zu uns und sind komplett unter Druck. Ja, wenn das nur ein Strafrechtsfall ist oder ein Familienrechtsfall ist oder so, die sind hoch unter Druck und insofern gehört es eben manchmal leider dann auch dazu, dass es dann so, dass die Emotionen dann eben hochschwappen. Und trotzdem, also das soll es jetzt gar nicht kleinreden, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde halt, wenn es dann in so einer Situation zu so Extremfällen kommt, wie bei der sächsischen Kollegin, ja, dann ist genau der Moment, wo wir wirklich ganz laut uns äußern müssen und es sehr, sehr ernst nehmen, weil das ist eben das Wichtige. Und ja, zu der Ursache, das ist schwierig. Also ich glaube, der Diskurs hat sich verschärft. Ja, wir sind immer weniger in der Lage, halt auch andere Positionen zu akzeptieren. Und für mich ist immer nur ein ganz wichtiger Punkt, dass ich dann denke, gerade in so einer Situation darf die Politik sich nicht im Ton vergreifen. Ja, also hier wurde ja auch bei den Panels vorher schon mehrfach die Anti-Abschiebeindustrie erwähnt. Das ist genau der Punkt. Hier wird dann eben legale und notwendige Tätigkeit als dubios oder vielleicht sogar Gefahr für die Gesellschaft dargestellt. Und das setzt sich fest. Das finde ich wirklich ganz gefährlich.
Ist es? Weißt du, was interessant ist? Ich denke gerade drüber nach. Außer einer einzigen Äußerung, die heute auch schon zitiert wurde, sind das allesamt keine Äußerungen, die mir von einer Frau erinnerlich sind aus der Politik. Ja. Wenn das anders ist, kommentiert's mir mal rein. Mir fällt aber gerade keine ein. Ich habe natürlich auch Zahlen für die Politik rausgesucht. Das fand ich auch ganz spannend. Da habe ich verschiedene gefunden. Einmal das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen hat Zahlen veröffentlicht. Da haben ein bisschen weniger Politikerinnen teilgenommen als bei uns die Anwälte. Aber 1479 waren es dann doch, die befragt wurden. Und 61% haben Aggression und oder Gewalt erlebt. 46% in den letzten 6 Monaten. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Es gibt noch eine Studie der Technischen Uni München. Da hat die Mehrzahl der Befragten definitiv digitale Gewalt erlebt. Und HateAid hat dazu sehr viel veröffentlicht. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass heute Josephine und Franzi da sind von HateAid. Und in der Studie wird auch untersucht, in welcher Art und Weise politisch aktive Frauen bedroht werden und politisch aktive Männer. Und den Frauen wird sehr häufig mit sexueller Gewalt gedroht. Es gibt Vergewaltigungsandrohungen, hast du eben auch schon gesagt, Carmen. Den männlichen Politikern eher mit Gewaltschlägen oder Mord. Interessant dabei ist, dass Frauen mit etwa 63% doch häufiger betroffen sind als Männer mit 53%. Erlebst du das auch so im politischen Alltag? Und erlebst du das nur in Bezug auf deine Person? Ihr tauscht euch ja auch aus. Und glaubst du, Frauen gehen mit dieser Situation anders um als die männlichen Kollegen?
Also klar, die Zahlen hören sich für mich ziemlich plausibel an. Natürlich tauschen wir uns aus, je nachdem, wie aktiv man tatsächlich auch im digitalen Raum ist, desto eher ist man natürlich auch davon betroffen. Und das Ganze hat ja System. Die Clara hat es gerade schon gesagt. Das ist ein männliches, patriarchales System, das versucht, Frauen davon abzuhalten, Politik zu machen, weil man sich davon bedroht fühlt. Und gerade wenn wir sehen, dass der Antifeminismus zunimmt, dann hat er ja auch das Ziel, Frauen aus Entscheidungspositionen zurückzudrängen. Und wir wissen auch, was hier passiert in diesem Land. Wenn Rechte an die Macht kommen, dann fällt zuerst die Pressefreiheit, die Freiheit der Justiz und die Frauenrechte. Und wir haben jetzt schon einen deutlich geringeren Anteil an Frauen im Deutschen Bundestag als bei der letzten Wahl. Und das merkt man einfach. Wir haben eine männlich geprägte Politik und es fehlen uns unfassbar viele weibliche Perspektiven. Politik wird schlechter, wenn weniger Frauen mit dabei sind. Deswegen setzen wir uns gerade auch dafür ein, dass eine nächste Wahlrechtsreform nur mit Parität erfolgen wird. Und deswegen erlebe ich aber auch meine Kollegin und im Übrigen aller demokratischer Fraktionen ganz klar so, dass das eine Forderung ist, in der sich sehr viele versammeln können und ein sehr großes Bewusstsein dafür gibt, dass man als Frauen sich nicht verdrängen lassen kann. Wir wissen aber auch, ganz, ganz viele Frauen ziehen sich zurück aus dem digitalen Raum. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung äußert sich nicht frei im digitalen Raum, weil sie Angst hat vor digitaler Gewalt. Und ich muss sagen, die Frauen, die jetzt vielleicht bei uns im Bundestag landen, das sind die besonders starken. Aber ich will nicht nur die besonders starken Frauen bei uns haben, sondern ich will, dass jede Frau eine reelle und faire Chance hat, Teil des Deutschen Bundestages zu sein. Und deswegen, genau, müssen wir uns da auf jeden Fall mit aller Macht dagegen stemmen.
Ach, das war so schön. Ja. Das war so schön. Vieles davon kann ich unterstreichen. Und gerade mit dem Thema bedeutet zu viel Anfeindung irgendwann, dass man sich damit auseinandersetzt, ob man sich zurückzieht. Damit haben wir uns ja auch immer wieder befasst. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Aber jetzt sind wir gerade so schön bei Politik. Clara, wie siehst du das? Jetzt haben wir schon ein paar Mal so drüber gesprochen. Ja, vielleicht dann Rückzug. Rückzug kann ja auf verschiedene Arten passieren. Du hast dich nicht zurückgezogen. Nicht mal der gebrochene Kiefer hat dich abgehalten. Auch wenn es eine Weile gebraucht hat, glaube ich, bis du wieder auf der Bildfläche warst. Aber ihr tauscht euch aus. Nimmst du in vielen Gesprächen wahr, dass drüber nachgedacht wird, wenn das so weitergeht, kann ich das entweder nicht mehr machen oder ich kann meinetwegen nicht mehr so öffentlich auftreten. Ich fand es ganz spannend. Im Europawahlkampf habe ich mich mit Hanna Neumann getroffen in Berlin, weil die so mit Jugendlichen was unternommen hat. Und die hat erzählt, es ist nicht mehr möglich, die Wahlkampftour zu veröffentlichen. Das war früher einfach auf der Homepage, damit man sie treffen kann. Und sie macht ganz viel, Basketball mit Jugendlichen und so. Und es war nicht mehr möglich, das vorab anzukündigen. Also wie sind deine Erfahrungen? Was hörst du im Austausch?
Ja, zum einen ist es so, dass natürlich digitale Gewalt sich auch physisch auswirkt. Und dazu gibt es auch Studien. Das heißt, es ist Gewalt. Und ich glaube, das müssen wir auch so anerkennen und auch genauso behandeln. Und dann gibt es natürlich eine unterschiedliche Reaktion von Frauen auf diese Gewalt. Und ich kann jede verstehen, die sagt, ich will mich dieser Gewalt nicht aussetzen. Aber für mich ist ein demokratisches Selbstverständnis besteht darin, dass wir dafür sorgen, dass es eine Gleichberechtigung von Frauen gibt. Und Carmen hat das gesagt, das bedeutet auch, dass natürlich Frauen genauso vertreten sein sollen im Bundestag wie Männer. Und jetzt sind es gerade mal ein paar über 30%. Das ist noch weniger als 2015. Das heißt, Deutschland macht da gerade einen riesen Rückschritt in Bezug auf Parität, in Bezug auf Gleichberechtigung. Und das müssen wir adressieren, das müssen wir ansprechen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir sagen, wenn die Rechten diesen Antifeminismus da wirklich auf die Spitze treiben, dass wir dagegenhalten und sagen, für uns ist ein Bundestag, der für Gleichberechtigung steht. Genauso wie wir als Anwältin oder die Anwaltschaft, wenn das Wort Anti-Abschiebeindustrie kommt, verstehen muss, dass es zwar ein Angriff auf ganz bestimmte Rechtsanwältinnen geht, die sich da engagieren, aber es ist eigentlich ein Angriff auf die gesamte Anwaltschaft.
Absolut.
Und wir müssen verstehen, dass diese Angriffe auf Institutionen, und da spreche ich insbesondere vom Bundesverfassungsgericht, aber auch der Institution Bundestag, diese Angriffe, die gezielt und strategisch von rechts erfolgen, die haben natürlich zum ersten Ziel den Part, der am vulnerabelsten ist. Das ist im Bereich Recht, das sind die Geflüchtetenrechte. In der Politik sind es die Frauen und Flinterpersonen, die da als erstes angegriffen werden. Aber das Ziel ist ein autoritärer Umbau. Und ich glaube, wir müssen das sehen, dass die Strategie dahinter steckt. Und wir müssen dafür sorgen, dass es eine Resilienz gibt. Und dafür müssen wir handeln. Dafür müssen wir tatsächlich Dinge in die Wege leiten. Und ein Punkt ist, so eine Parität gesetzlich zu verankern. Ich halte das für sehr gut und würde mir wünschen, dass sich die SPD da durchsetzt. Unsere Unterstützung hätten sie dabei.
Ich finde ja ganz spannend, wie sich hier automatisch doch wieder das Thema von vorhin wiederholt Kompromissbereitschaft demonstriert. Hier live on tape. So
gut, aber hier sind wir nicht kompromissbereit. Also das will ich schon auch nochmal sagen. Also
aber das fand ich jetzt ganz schön. Wir sind immer gern behilflich, also das auch mal nach außen zu tragen. Was ich noch anmerken wollte, ich fand die Zahlen, die wir jetzt gehört haben, die waren beide nicht neu. Beide Studien, die ich angesprochen habe, oder alle drei lagen schon ein bisschen länger zurück. Und ich glaube, die Zahlen sind noch viel schlimmer, als wir das ahnen. Sabine hat das schon angedeutet. Und es wurde auch in einer Studie mit abgefragt, ob überhaupt etwas zur Anzeige gebracht wurde oder wie oft. Und nur 13% von allen Befragten haben überhaupt die allerschlimmste Tat der letzten 6 Monate überhaupt angezeigt.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, Steffi, wenn ich da kurz noch dir noch reingrätschen darf. Also wir ermutigen wirklich jeden, der uns anzeigt und meldet, es gab wieder einen Vorfall, sei das, es wird ein Foto von einer Handfeuerwaffe auf die Kanzlei-Faxnummer gesendet, was regelmäßig offensichtlich in bestimmten Kreisen vorkommt.
Durchs Ohr bleibt im Kopf.
Das auch, aber dass das wirklich auch zur Anzeige gebracht wird. Es ist auf der einen Seite gut, dass wir als Kammern das wissen, um halt auch weiter unterstützen zu können. Aber es ist noch viel wichtiger, dass es in den Polizeistatistiken auftaucht und dass es auch in der Justizstatistik auftaucht, dass man auch einfach durch Zahlen belegen kann, das ist tatsächlich ein erhebliches Problem und das ist ein wachsendes Problem. Und darum finde ich das toll, dass ihr auch alles zur Anzeige bringt. Natürlich ist das zusätzlicher Aufwand, natürlich bedeutet das, dass man beschäftigt sich wieder mit den Sachen, aber das ist ganz, ganz wichtig, da auch nochmal für Sichtbarkeit zu sorgen.
Das finde ich war doch schon ein guter Ansatzpunkt. Dann greifen wir das doch nochmal auf, Carmen. Wir haben jetzt festgestellt, es ist irgendwie ein bisschen schlimmer geworden. Alles ist gar nicht bleiben, wie es ist. Was kann man machen?
Also sich zum einen trauen, tatsächlich Anzeige zu erstatten, da würde ich mich anschließen. Und dann ist es natürlich so, das ist jetzt die Steilvorlage. Also heute ist es in die Frühkoordinierung gegangen, das digitale Gewaltschutzgesetz. Wir müssen einfach Strafbarkeitslücken schließen und wir müssen auch im zivilrechtlichen Bereich deutlich besser werden. Und ich will auch sagen, das ist jetzt kein Thema, was uns irgendwie gestern eingefallen ist, sondern da steckt jahrelange Arbeit dahinter. Und ich freue mich total, dass wir jetzt auf der Zielgeraden sind, weil wir es endlich schaffen müssen, auch den Betroffenen ein klares Signal zu senden, dass der Staat an ihrer Seite steht. Es kann nicht sein, dass man anzeigt, in eine Polizeistation geht und die einen auslachen oder sagen, ist doch nicht so schlimm, warum kommst du jetzt damit zu mir? Oder man genau bei der Rechtsdurchsetzung einfach so große Hürden hat. Und deswegen ist auch die Arbeit von HateAid so wichtig und so fantastisch, die definitiv weiter gefördert gehören, um das auch deutlich zu sagen. Und
Genau. Deswegen ist aber, glaube ich, dieses digitale Gewaltschutzgesetz jetzt wirklich ein Meilenstein, den wir auf dem Weg hin für die Verbesserung der Situation von Frauen insbesondere erreichen können.
Clara, was willst du noch ergänzen? Was ist wichtig umzusetzen?
Ja, ich will noch einen Gedanken ergänzen, weil das auch von Rechten vor allen Dingen immer ins Feld geführt wird. Ja, die bringen alles zur Anzeige und das sind alles Mimosen und damit schränken sie unsere Meinungsfreiheit an.
Man darf ja nichts mehr sagen.
Man darf ja nichts mehr sagen. Und ich glaube, ich kann für mich sprechen. Also ich bekomme auf manche Beiträge tatsächlich 1000 Kommentare, davon teilweise 400 Hasskommentare. Und ich kann sagen, dass dieses Bild davon, dass Politikerinnen alles zur Anzeige bringen, ist so auch nicht richtig, sondern ich schaue schon auch da, wo jetzt wirklich extreme Beleidigungen und Hasskommentare drunter gefasst werden. Und ich kann sagen, es werden auch bei mir tatsächlich Personen verurteilt, die dann Vergewaltigungsandrohungen sehr konkret unter die Beiträge schreiben. Und das finde ich vor allen Dingen wichtig für Frauen, für junge Menschen, die im Internet unterwegs sind, dass dann deutlich gemacht wird, dass da eine Grenze ganz klar überschritten ist. Aber natürlich müssen wir auch schauen, dass wir im politischen Diskurs, auch im Bundestag, das ist jetzt eher an Carmen und mich gerichtet, und ich weiß, Carmen hat da wahrscheinlich ähnliche Auffassung, dass wir da natürlich uns auch weiter politisch ordentlich streiten können dürfen. Und da ist es ja so, dass unter dem Deckmantel der Neutralität, sage ich mal, auch von der Seite des Bundestagspräsidiums da auch sehr rein redigiert wird, wo ich sagen würde, wir können uns in mancherlei Hinsicht auch mehr Streit leisten, aber der hat halt eine ganz klare Grenze, wenn es um extreme Beleidigungen an bestimmten Stellen geht. Aber ich denke, da sind wir als Politikerinnen auch in der Situation, wo wir natürlich schon auch ein bisschen dickere Haut haben müssen, aber wir müssen eben auch sehen, dass die Politik eine Vorbildfunktion hat für die Gesellschaft. Und da, die muss mit gutem Beispiel vorangehen. Und deshalb geht es mir vor allen Dingen darum, wir können natürlich rechtlich einige Dinge regeln, aber wir müssen eben halt als Politik auch eine gute Streitkultur vorleben und auch zeigen, dass wir natürlich auch uns ein bisschen über die Stränge manchmal streiten können, damit das auch emotional ist, aber dass wir ganz klare Grenzen ziehen. Jetzt ist es 20.36 Uhr. ganz klare Grenzen ziehen, die da bei Vergewaltigungsandrohungen etc. pp., das geht nicht.
Ich finde das so lustig, weil wir haben den Timer überzogen, aber ich wusste nicht, dass mir das jetzt auch auf der Uhr gesagt wird. Ich ignoriere das jetzt trotzdem hartnäckig, weil ich noch ein, zwei Dinge mit euch besprechen will. Unter anderem möchte ich gern, Vera, dass du noch was ergänzt. Und ich frage mich so, wo siehst du noch Handlungsbedarf? Vielleicht auch bei der Justiz, weil die war heute ja auch immer wieder im Gespräch. Und gerade Sabine hat es angesprochen, ein Urteil, das mich auch sehr beschäftigt hat, just im Fall der Dresdner Kollegin. Was war es? Landgericht Berlin II?
Ja, und es war aber bevor die Angriffe auf das Verwaltungsgericht in Berlin waren. Ich glaube,
auf jeden Fall habe ich just über dieses Urteil ja auch gesprochen im Podcast. Und der Subtext war eigentlich, ja, Hass ist Teil des Berufsrisikos. Und das war nicht nur in Bezug auf die Anwaltschaft, das Landgericht Berlin II, sondern auch in Bezug auf die Politik. Da war nämlich auch der Künast-Fall. Ich kann da jetzt nicht alle Beschimpfungen, jeder, der den Spiegelartikel gelesen hat, Drecks, weibliches Geschlechtsorgan auf einer Müllhalde entsorgen. Man dürfte ja keinen Sondermüll. Also es war schon harter Tobak. Auch da das Landgericht Berlin II der Auffassung, ach, das ist schon noch okay. Auf Beschwerde hin, dann doch Abhilfeentscheidung. Ja, okay, das ist doch eine Formalbeleidigung, weil kein Sachbezug. Würdest du dir wünschen, dass auch die Rechtsprechung da vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hat, dass vielleicht mal hinterfragt wird im Rahmen der Rechtsfortbildung, wie geht man mit dieser zunehmenden Situation um? Und ganz ehrlich, Landgericht Berlin II, also was da als Meinungsäußerung durchgegangen ist, dachte ich, oida.
Ja, also ich war jetzt also gerade bezogen auf das Urteil mit der Dresdner Anwältin, war ich wirklich auch nicht besonders glücklich mit der Entscheidung. Und ich fand auch tatsächlich, dass das Rechtsschutzinteresse des Anwaltsberufs dort falsch gewichtet wurde, ja. Und ich glaube, das ist so ein klassischer Fall, dass eben mehr oder weniger alles gut begründet werden kann und alles vertretbar ist. Aber es fehlt dann eben an genau dem, was du gerade gesagt hast, nämlich an Fingerspitzengefühl, ja. Also auch an Verantwortungsgefühl, was passiert mit dieser Entscheidung. Und Sabine, du hast völlig recht, denn es wirkte bei der Berliner Anwältin, was ich vorhin geschildert habe, der Fall, das war ja fast wie eine Blaupause. Es war das gleiche Nachrichtenportal. Es war wirklich so, als hätte das Nachrichtenportal dieses Urteil zur Blaupause genommen und hat gesagt, okay, uns wurde gesagt, nur verpixelt, da machen wir doch jetzt mal unverpixelt, ja. Machen wir nicht Vor- und Zunahme, hier machen wir mal Vor- und Zunahme. In dem Fall ging es auch darum, dass sie auf Instagram aktiv war. Hier war sie es nicht, ja. Und trotzdem wurde sie zum Zentrum der Berichterstattung gemacht. Das war wirklich so ran und dann zwei Schritte weiter. Man hätte es vielleicht kommen sehen können, ja.
Ich fand auch, das war mit Ansage. Klare Ansage ist auch dieser Countdown. Es schmerzt mich sehr, aber wir haben ja gleich noch Zeit zum Austausch. Aber trotzdem möchte ich auch gerne hier so eine kleine Schlussrunde. Ein drängender Wunsch, eine drängende Botschaft. Carmen.
Mehr Frauen in der Politik.
Sabine. So.
Zugang zum Recht darf keine Angst machen.
Oh, klar.
Rechtsstaat braucht Menschen, die sich für seine Resilienz einsetzen.
Wer?
Oh Gott, mir fällt nichts mehr ein. Ich kann mich allem anschließen.
Das war jetzt auch alles gut. Ich könnte mir jetzt spontan, glaube ich, auch nichts aus dem Ärmel ziehen. Mir wäre noch ganz wichtig, zum Abschluss mitzugeben, gerade weil Hate Aid heute da ist, wenn man sowas wahrnimmt, ich finde wichtig, es geht alle an. Es geht alle an. Wenn ich sowas öffentlich wahrnehme, auf welchem sozialen Medium auch immer. Es gibt zum Beispiel die App Meldehelden. Die finde ich ganz fantastisch. Da kann man ganz einfach, in jedem App Store kostenlos. Gibt auch andere Plattformen. Da kann man anonym sehr schnell Dinge zur Überprüfung einreichen. Ganz ehrlich, nicht ganz so umständlich, wie es bei der Polizei ist. Ich kann einfach einen Link benennen und dann wird mir da geholfen. Da gibt es auch Kontakte für den Fall, dass man selbst betroffen ist. Das wäre ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, weil einfach jeder was tun kann, um zu sagen, hey, so geht's nicht und so können wir es nicht lassen. Wir haben gleich noch Gelegenheit zum Austausch. Bitte noch nicht aufstehen, wir haben gleich noch ein kleines Gimmick. Ich möchte mich aber gern jetzt schon bei euch bedanken für dieses sehr offene Gespräch, auf dem ich noch eine Weile rumkauen werde. Ich reiche das jetzt schon mal rüber. Vielen Dank. Aber ich habe noch ein Gimmick für alle.
Danke.
Und zwar habe ich einen gelben Brief. Ich habe einen gelben Brief und den machen wir jetzt heute gemeinsam auf. Was hat's mit diesem gelben Brief auf sich? Ich find's ganz wichtig, ab und an mal einen Blick über die Grenzen zu werfen. Die BRAG macht das regelmäßig. Sie macht's auch mit Unterstützung der Kammern und sie hat es gerade getan. Unter anderem Vera hier auf dem Podium war zur Prozessbeobachtung in der Türkei. Ebenfalls mit dabei, wo ist er? André Haug aus dem Präsidium und Christian Lemke, den sehe ich gerade nicht. Da hinten sitzt er. War unser Präsidium in der Türkei. RAV war auch dabei. Warum? Um einen Prozess zu beobachten, der sich richtete gegen die Istanbuler Rechtsanwaltskammer, Vorwurf Terrorpropaganda. Es war ein rein politisch motiviertes Verfahren und die Kollegen haben sich nur eins zu Schulden kommen lassen. Sie haben ihren Job gemacht. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das mit diesem gelben Brief zu tun? Den Job machen, Willkür ausgesetzt sein. Es hat was ganz Ausgezeichnetes damit zu tun, nämlich der Film Gelbe Briefe. Wir haben hier ein paar Flyer ausgelegt. Der ist ausgezeichnet. Vielleicht hat der ein oder andere ihn auf der Berlinale gesehen oder zumindest davon gehört. Er hat auch noch einen goldenen Bären abgestaubt gerade. Jetzt noch nicht, aber dann gleich. Vielen Dank. Das Besondere ist, da möchte ich mich bedanken, zum einen für die tolle Idee, das heute Abend auch zum Thema zu machen, und zwar bei Christina und bei Alamod Film und Gesine. Die haben doch tatsächlich für uns einen handverlesenen kleinen Zuschnitt produziert, den wir jetzt heute zeigen dürfen. Worum geht's in diesem Film? Es geht um ein Schauspieler-Ehepaar aus der Theaterszene, die unter staatlicher Willkür zu leiden haben. Warum? Weil sie sich regierungskritisch geäußert haben. Es endet damit, dass der Ehemann sogar vor Gericht steht. Und das Spannende ist, auch die türkischen Städte werden von deutschen Städten dargestellt, unter anderem von Hamburg und Berlin. Und man sieht auch Inschriften wie dem deutschen Volk oder im Namen des Volkes. Sehr, sehr schön. Und ich glaube, der Film passt deswegen so gut. Wir haben es eben schon gehört. Ja, es sind hier Künstler. Aber wo fängt's denn an? Immer bei denselben Adressaten? Das wäre Justiz, Anwaltschaft, sind auch die Frauen. Es ist die Presse, es ist die Kultur. Und deswegen passt das ganz hervorragend. Und ich hoffe, ihr nehmt euch da ein bisschen was mit zum Nachdenken. Der Film ist jetzt schon keine Werbung, aber er ist in den Kinos zu sehen. Und alle, die jetzt nur zuhören oder zuschauen, ich verlinke es in den Shownotes, weil abfilmen dürfen wir es jetzt nicht. Aber euch, hoffe ich, bietet es was zum Nachdenken.